Kinder sind keine kleinen Erwachsene. Voraussetzung für diese Erfolge, die neue Operationsmethoden und Techniken, ist ein Paradigmenwechsel in der Medizin, basierend auf der Erkenntnis, dass Kinder eine ganz spezielle Physiologie und Psychologie haben. Von Eggespache, gerade in der Chirurgie, gilt, dass das Kind nicht etwa nach einem kleinen Erwachsenen ist, sondern eine anatomisch und physiologische Anlage hat, die besondere Kenntnisse und Fertigkeiten bei einer Operation voraussetzen. Auch in der Beziehung zwischen Arzt und Patient schlägt der engagierte Chirurg einen neuen Weg ein, um alle möglichen Anstrengungen von seinen Patienten fernzuhalten, fordert er, ein schwer krankes Kind darf nicht von einem Arzt zum anderen geschickt werden, sondern Spezialärzte müssen an sein Bett kommen, auch dann, wenn der Arzt aus einem anderen Krankenhaus gerufen werden muss. Die Patienten kommen aus Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein in die Duffenstädter Klinik. Im Verhältnis zu seiner Größe bietet das Haus ein unglaubliches Leistungsspektrum. Mit Ausnahmen von Herzerkrankungen können fast alle chirurgischen Krankheitsbilder operiert werden. Besondere Erfolge erzielen die Ärzte bei der Behandlung von angeborenen Fehlbildungen, der sogenannten Missbildungschirurgie, sowie in der Unfallchirurgie. Bei allen Fortschritten sieht von Eggespache eine Grenze. Das Ziel einer Operation dürfe es nicht sein, Kinder vorübergehend zu retten. Ziel muss es sein, dem Patienten ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. Rein technisch gesehen ist fast alles operierbar. Aber vom menschlich-ethischen Standpunkt aus müssen wir manchmal auch Nein sagen können. Karin Ahlers in Duffenstedt, die ersten Tage. Meine Reise nach Hamburg, die ersten Stunden in der Klinik und meine allerersten Eindrücke in der neuen Heimat kommen mir, wenn ich zurückdenke, wie eine Filmszene vor. Ich spiele eine Rolle, bin eine Art Statist und funktioniere so gut es eben geht. Meine Umgebung nehme ich nicht wirklich wahr. Es sind einzelne Bilder, die sich bei mir einprägen in meinem neuen Leben. Im Klinikalltag, den ich mir so sehr gewünscht habe, muss ich hellwach und an der einen oder anderen Stelle richtig schnell sein. Das frühe Wecken ist kein Problem für mich. Das Tempo beim gemeinsamen Frühstück macht mir schon zu schaffen. Die Oberin hält für die an dem Tisch versammelten Schülerin eine Andacht und gibt dann das Zeichen zur Mahlzeit. Die ist, ehe ich überhaupt weiß, wie es läuft, schon wieder zu Ende. Es sind wirklich nur Minuten zum Essen und Trinken. Ich schaffe im Eiltempo ein Brötchen mit Auflage und muss aufstehen. Satt werde ich nicht. Nach dem Frühstück steht Nähen auf mein Tagesprogramm. Die Arbeit mit Nadel und Faden an der Nähmaschine klappen immer besser, auch wenn ich von Fatis Fähig und Fertigkeiten nichts mitbekommen habe. Leitet mich Frau Böttcher doch sehr gut an. Danach habe ich eine Pause. Auch meine beiden Zimmergenossen haben eine Freistunde und so können wir uns kennenlernen. Renate kommt irgendwo aus dem Norden und Gertrud kommt aus dem Schwarzwald. Wir teilen uns zukünftig den kleinen Raum mit dem wackeligen Tisch und Stühlen, die nicht besser sind. Mir fällt schnell auf, dass es in der Klinik von Sprechweisen und Dialekten wimmelt. Die Schülerinnen, die auf mich alle sehr selbstbewusst wirken, kommen aus den unterschiedlichsten Ecken von Deutschland oder gar aus dem Ausland. Helga, die ich sehr mag und die bald zu engen Freundin wird, stammt aus Ecuador. Ich selbst sorge mit meinem Sächsisch immer wieder für schallendes Gelächter. Die Schwestern grinsen schon, wenn ich auftauche. Da muss ich etwas ändern. Als mein Bruder Dieter in die Schweiz gegangen ist, hat er ganz toll an seiner Sprache gearbeitet. Wenn er das kann, dann kann ich das auch. Außerdem möchte ich nicht dauernd auffallen oder zu einem Außenseiter werden. Also üben, üben, üben. Das Mittagessen geht so schnell über die Bühne wie das Frühstück. Nach dem kurzen Gebet der Oberin startet das Essen. Nach gefühlt nicht mal 10 Minuten ist die Mahlzeit zu Ende. Satt bin ich natürlich nicht und daran wird sich auch für Jahre nichts ändern. Später gibt es für mich eine Lösung. Wenn der Hunger zu groß wird und meine Gedanken nur noch ums Essen kreisen, fahre ich in meiner Freizeit ins Bethanien-Altersheim nach Volksdorf. Dort besuche ich Schwester Lina, die ich aus Bethanien, Leipzig kenne. Sie arbeitet in der Küche und versorgt mich regelmäßig mit den verschiedensten Leckereien. Als Dank putze ich die Küche. In Volksdorf besuche ich am Wochenende auch die katholische Kirche, denn ich bin sehr christlich erzogen worden. Am Nachmittag des ersten Tages nähe ich noch ein bisschen still vor mich hin und husche dann auf mein Zimmer. Ich muss einfach mal verschnaufen. Da stürzt doch eine Menge auf mich ein. Allein traue ich mir überhaupt noch nichts zu. Aber am Abend nagt das Hungergefühl an mir. Ich muss etwas unternehmen. Also marschiere ich los und frage nach Abendbrot. Es heißt wieder Tempo, Tempo. Schnell das Brot belegen, sonst knurrt der Magen weiter. Anschließend sitzen wir im Zimmer zusammen. Renato und Gertrud versorgen mich mit Informationen und Neuigkeiten. Was ist aktuell los? Was muss ich unbedingt beachten? Was gibt es so über den einen oder anderen Arzt zu erzählen? Dr. Werner von Eckespache, der Leiter der Chirurgie, habe ich schon kennengelernt. Auch den Oberboss Professor Burchardt. Die dritte im Bund, die ich noch begrüßen durfte, ist die Kinderärztin Dr. Eva Eckert, die für das Röntgen zuständig ist. Sie kommt aus Hamburg, bewohnt aber auch ein Zimmer in der Klinik. Unsere Gespräche kommen auf die strenge Hausordnung. Die wichtigsten Punkte sind leise bewegen, höflich sein, nicht schimpfen, um 22 Uhr zu Hause sein. Wer zu spät kommt, wird von der Nachtschwester aufgeschrieben. Ich muss schlucken, aber man gewöhnt sich an alles. Heimweh oder Heulen gibt es für mich nicht. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann stehe ich dazu. Und wenn ich etwas unbedingt will, dann schaffe ich das. Natürlich denke ich immer wieder an zu Hause und an meinen festen Vorsatz. Wenn der Familie etwas passiert, fahre ich sofort zurück nach Leipzig. Egal, was gerade los ist. Unter dem Mädchennamen meiner Mutter schicke ich regelmäßig Post an meine Eltern. Über Schwester Rosemarie, die hier aus dem Haus, besteht auch Kontakt. Sie fährt öfters nach Leipzig und ist eine Art Bote. Mutter gibt ihr Sachen für mich mit. In meiner neuen Heimat muss ich mich pünktlich anmelden. Der Gedanke daran macht mich schon vorab nervös. Schließlich bin ich immer noch nicht 18, wenn ich den Gang doch schon hinter mir hätte. Oberin Elfriede drückt mir meine Papiere in die Hand und schickt mich nach Ohlstedt. Ich weiß vor Aufregung schon wieder nicht mehr, wie ich fahren muss, aber ich krieg das raus. Ein Stück zu Fuß und 2 Stationen mit der Bahn. Elfriede muss mich angemeldet haben, denn es geht schnell und ohne Probleme über die Bühne. Ich halte einen Meldezettel, die Unterlagen für einen Ausweis und eine Wohnberechtigung für Hamburg. Nun ist es offiziell. Ich habe in Duvenstedt ein Bett, einen halben Stuhl und Vollpension. Auch im Ort finde ich mich schnell zurecht. Was man so braucht, findet man schön zentral an der Hauptstraße. Es gibt einen Friseur in der Nähe der Klinik. Sogar Kleider und Pullis werden angeboten. Eine Tankstelle versorgt die Autofahrer. Wo heute ein Getränkemarkt ist, gab es einen Kaufmannsladen mit einem bunten Sortiment. Die Gaststätte Grabo, die ist heute Italia, ist ein zentraler Treffpunkt. Und im Schuhladen nebenan finde ich bis 1989 immer die passende Fußbekleidung. Am Kreisel Richtung Burgsfelde ist ein Sparladen mit einem richtig guten Schlachter. Dr. Winkler ist als Kinderarzt eine Institution über den Ort und der Umgebung. Der Knaller ist das Kino in der unmittelbaren Nähe des Schuhladens. Ich schwärme für Heimatfilme und ich komme in den ersten Jahren voll auf meine Kosten. Also, ich bin angekommen, habe schon nette Menschen getroffen, bin angemeldet und freue mich auf meine Ausbildung. Die Stationen des Lernens. Karin Ahlers auf dem Weg zur Kinderkrankenschwester. Mein Weg zur Kinderkrankenschwester folgt den Bestimmungen über die staatlich anerkannte Kinderkrankenpflegeschule des Kinderkrankenhauses Walldörfer in Hamburg-Dufenstedt. In diesem historischen Papier sind alle Einzelheiten zur Ausbildung, wie beispielsweise Aufnahmebedingungen, Vergütung, Bekleidung, Dienstzeit, Urlaub, Allgemeines festgelegt. Der Unterricht findet einmal wöchentlich vormittags von 9 bis 12 und einmal wöchentlich nachmittags von 14 bis 17 Uhr. Lehrer und Schülerinnen treffen sich in dem riesigen Wohnzimmer im Schwesternhaus. Nicht nur die Größe des Raumes beeindruckt mich, irgendwie herrscht dort eine besondere Atmosphäre. Mit dem Flügel, der sofort ins Auge fällt, verbinde ich fröhlichen Gesang und viele unbeschwerte Stunden. Alte Möbelstücke und ein ausziehbarer Tisch, an dem mehr als 10 Personen locker Platz haben, prägen das Bild und formen eine Art Kulisse. In die Schulschwester Sigrid an ihrem Tischchen an der Seite bestens passt. Wenn der unterrichtende Arzt abberufen wird, springt sie ein. Was meist überhaupt kein Problem für sie ist. Nur bei absoluten Spezialgebieten muss sie passen. Passend zu den staatlichen Leitlinien ist auch alles am Unterricht streng geregelt. Feste Zeiten gibt es natürlich auch, feste Plätze für die Schülerinnen. 6 Mädchen gehören zu meinem Kurs. Ich selbst bin in der ersten Zeit noch unsicher und hilflos und freue mich, wenn nicht allzu viel Neues auf mich einstürzt. Renate und Gertrud, meine Zimmergenossen, zählen auch zu der Gruppe. Renate ist ein ausgesprochen ruhiger Typ und für mich einfach tu dich, was immer alles bedeuten mag. Gertrud kommt auf hochnäsig über. Ich kann nicht einschätzen, ob sie auf diese Weise ihre Unsicherheit überspielen möchte. Außer uns dreien sitzen noch Marianne, Inge und Helga am großen Unterrichtstisch. Marianne hat schon den Kurs vorher mitgemacht, sie fällt überhaupt nicht auf. Das heißt, sie läuft so mit. Ihre Eltern haben für sie die Berufswahl getroffen. Das erklärt vielleicht ihr geringes Engagement. Inge stammt aus Dufenstedt. Wir beide mögen uns von Anfang an und verstehen uns richtig gut. Helga aus Ecuador, die für mich bald eine Freundin ist, hat eine Menge auf dem Kasten. Sie beherrscht 3 Sprachen. Was mich an ihr aber aufregt, ist ihre schreckliche Unordentlichkeit. Das sind die Mädchen, die mich durch meine Ausbildung begleiten. Wir werden von unseren Lehrern grundsätzlich gesiezt und sind ein gutes Team. Dr. von Eggespacher als Lehrer. Zunächst stehen 6 Monate Anatomie auf dem Plan. Unser Lehrer ist Dr. Werner von Eggespacher. Im Nachhinein sage ich voller Überzeugung, eine Seele von Mensch. Als junge Schülerin habe ich vor den Arztpersönlichkeiten großen Respekt. Seine fachliche Qualifikation und sein Ansehen sind zu schätzen. Sein Stil als Lehrer ist angenehm. Die höfliche und nette Art gefällt uns Schülerinnen und lässt uns locker werden. Wir fühlen uns nicht überfordert, weil Dr. von Eggespacher ein Händchen dafür hat, was er präsentiert und was er verlangt. Seine soziale Kompetenz und sein Netzwerk mit Ärzten und Krankenhäusern beeindrucken mich immer wieder. Er wohnt mit seiner Familie in unmittelbarer Nähe der Klinik und ist eine Institution, die für ein fruchtbares Miteinander von Lehrern und Schülern steht. Am Anfang verwirrten mich die vielen Einzelheiten über die Knochen, die Gefäße, Nerven und Hautstrukturen und Gewebeschichten. Ganz langsam komme ich hinter den Stoff. Mir hilft sehr, dass der Doktor uns ab und zu in den OP bittet, uns dort alle Handgriffe erklärt und auf uns Schülerinnen eingeht. Für die gesamte Ausbildung ist eine mehrwöchige OP-Zeit vorgesehen, zu der aber niemand gezwungen wird. Die eine oder andere Schülerin dreht an der OP-Tür gleich wieder um und wird dort nie wieder gesehen. Mich hat alles, was im OP passiert, von Anfang an brennend interessiert. Parallel zu den Unterrichtseinheiten läuft für uns Schülerinnen der normale Klinikalltag, in dem wir Schritt für Schritt eingeführt werden. Wir lernen, Betten zu machen und die Kinder nach einem genauen Zeitplan zu umsorgen. Das Essen muss aus der Stationsküche geholt werden und dann wird bei Bedarf gefüttert. Putzen ist ein Riesending. Alles muss immer glänzen. Die Bettchen werden regelmäßig sorgfältig abgewischt. Im zweiten Halbjahr der Ausbildung geht es in den Unterrichtsstunden um die Kinderheilkunde Pädiatrie. Dr. Kerstin, Pädiater, Chirurg, führt in die wichtigen Gebiete Aufklärung, Ethik und in die Kinderheilkunde ein. Mit seinem großen Wissen über Kinderkrankheiten und Ernährung überzeugt er seine Zuhörer schnell. Als Lehrer ist er ausgesprochen geduldig. Wir Schülerinnen können wirklich alle Fragen, die uns im Kopf herumschwirren, an ihn richten. Dr. Kerstin steht für guten Humor und ist stets und ständig offen für einen Spaß. Mit ihm haben wir eine zweite angesehene Persönlichkeit in unserem Lehrerteam. Grundlagen unseres Unterrichtsstoffes ist das Kinderpflegelehrbuch für Säuglings- und Kinderkrankenschwestern von Professor Dr. Med. Gerhard Joppisch, Göttingen. So ein Buch ist auch als Orientierung äußerst hilfreich, wenn ich mir etwas einpräge oder wiederholen möchte. Punkte, mit denen zukünftige Schwestern sich auskennen müssen, sind die Inkubationszeit bei Kinderkrankheiten und die breiten Paletten an Infektionen. Unsere zweite Lehrperson ist Dr. Eva Eckert, Pädiaterin und absolute Stütze der Kinderchirurgie im Haus. Sie ist eine kleine, zarte Person, die mit umfangreichen Kenntnissen aufwartet. Als ausgebildete OP-Schwester mit anschließendem Studium zur Ärztin glänzt sie als Assistenzärztin im OP, tagsüber wie nachts bei Notfalloperationen. In ihrem Unterricht nimmt sie das Thema Infektionskrankheiten auf, spricht über Tuberkulose und über Ernährung im Krankheitsfall. Diese überaus korrekte Ärztin ist auch die Spezialistin für notwendige Röntgenaufnahmen. Röntgen, Frau Dr. Eckert und die ängstlichen Schülerinnen gehören untrennbar zusammen. Warum? Die Ärztin hat klare Vorstellungen und Vorgaben für einen reibungslosen Aufenthalt der kleinen Patienten beim Röntgen und wird sauer, wenn die Schwestern ihre Wünsche nicht erfüllen. Dabei ist es so einfach. Die Patientenakte muss vorliegen, eine Milchfläschchen, ein Schnuller, frische Windeln zum Wohlbefinden der Kleinsten müssen mitgebracht werden. Leider wird dauernd irgendwas vergessen, das nervt Frau Doktor und lässt die Angst der Schülerin wachsen. Im zweiten Ausbildungsjahr geht es um Laborarbeiten, Physik, Chemie, Gesetzeskunde, Psychologie. Bei Schwester Sigrid lernen wir die Fertigkeiten wie Wickeln, Betten, das Anlegen von Umschlägen, die Zubereitung spezieller Kindernahrung. Auf den Stationen sammeln wir weitere praktische Erfahrungen. Die erste praktische Erfahrung. Für mich beginnt die Praxis mit der Arbeit auf der Tuberkulosestation. Kinder von 1,5 bis 4 Jahren bleiben zum Teil bis über ein Jahr lang zur Therapie. Sie sind in Zimmern mit 4 bis 5 Betten untergebracht. Hier gilt eine Rundumfürsorge. Sie machen während ihrer Erkrankung entscheidende Entwicklungsschritte. Sie werden trocken oder lernen sprechen. Mein Sächsisch sorgt immer wieder für ein Lacher im Team. Zur Behandlung der Tuberkulose Kinder gehört regelmäßige Aufenthalte an der frischen Luft. Morgens und nachmittags geht es unter Aufsicht der Schwester mehr oder weniger gut eingepackt auf dem Balkon. Die Schwestern tragen auch bei Kälte nur Strickjacken. Mänteln verunsichern die kleinen Patienten und könnten signalisieren, die gehen gleich weg und lassen uns allein. Schwester Elfriede bringt es auf den Punkt. Wer friert, ist charakterschwach. Wenn der kalte Wind über den Balkon fegt, suchen wir Schwester in der Nähe der Tür ein geschütztes Eckchen. Natürlich liegt allen die Genesung der Kinder am Herzen. Nach 5 Monaten strammen Dienst mache ich 4 Wochen lang Nachtwache. Die Zeit ist hart. Der Einsatz geht von 19 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Danach ist an Schlafen nicht zu denken. Punkt 9 muss ich zum Unterricht sein. Auch beim Nachtdienst habe ich strikte Arbeitsanweisungen. Ich kontrolliere unter anderem sorgfältig die Esssacklage der Bettdecken. Die Patienten müssen ständig beobachtet werden. Dr. Eckert kommt regelmäßig vorbei, um nach dem letzten Gang über den Flur zu fragen. Wie oft gehen Sie durch die Station? Ihre Frage soll unterstreichen, dass Kontrollen in Abstand von 15 Minuten erwünscht sind. Für mich folgen 8 Wochen OP. Der tägliche Einsatz ist ganz nach meinen Wünschen, denn der OP-Betrieb fasziniert mich von Anfang an. Es ist eine besondere Atmosphäre an einem Ort, an dem viel passiert und geleistet wird. Die Weichen des Lebens werden neu gestellt und die Schicksale nehmen ihren Lauf. Für mich ist es eine ganz eigene Herausforderung. Ich will helfen und ich will alles geben. Zunächst muss ich natürlich einen Gang zurückschalten. Ich darf im OP aufmerksam zuschauen und an das eine oder andere zureichen. Mich ruhig verhalten, viel putzen. Hygiene ist das oberste Gebot für den Ort. Die handelnden Menschen und das Material. Vom OP aus wird man schnell Teil eines Notfallteams in der Klinik. Ist bei der Erstversorgung von Kranken ganz vorn mit dabei. Auch nachts bin ich mit raus und habe geholfen, wo ich nur konnte. Der Einsatz in der Notaufnahme gehört selbstverständlich zum Dienst. Handeln ist angesagt. Die Schwester rufen oder den zuständigen Arzt informieren. Muss ohne Verzögerung passieren. Um Erfahrung auf einer Wochenstation zu sammeln, fahre ich, wie alle anderen Schwestern, auch 4 Wochen lang ins Bethanien, Hamburg an der Martinistraße. Das ist ein ganz schön langer Weg. Und ein nicht zu verachtender Zeitaufwand. Aber das spielt keine Rolle. Wenn etwas gelernt werden muss, ist kein Weg zu weit. Die Arbeit auf der Säuglingsstation ist eine echte Herausforderung. Irgendwie ist alles weit weg und fremd. Ich habe mich zwar früher viel um meine kleinen Geschwister gekümmert, aber die Pflege von so winzigen, hilflosen Wesen ist etwas ganz anderes. Nach und nach entwickle ich ein Feingefühl dafür, mit den kleinsten Patienten umzugehen. Als Auszubildende kommen wir nie zu den Schwerstkranken. Stationsschwester Kite ist für uns und natürlich auch für mich die größte Stütze. Sie verfügt über viel Erfahrung und einen Berg von Kenntnissen und kann den Zustand eines kranken Kindes genauestens einschätzen. Mit ihren Fähigkeiten übertrifft sie so manchen Arzt. In den 4 Wochen Nachtwache auf dieser Station sind immer Schwestern an meiner Seite. Wir wissen, was zu tun und zu lassen ist und tragen in den Nächten die Verantwortung für das ganze Haus. Anschließend komme ich zu den größeren Kindern. Wir müssen in kurzen Abständen schauen, ob in den Zimmern alles in Ordnung ist. Vorlesen und Geschichten erzählen gehören neben der Pflege zur Betreuung. Die medizinische Herausforderung, wie spezielle Verbände anlegen oder Inhalationsgeräte zu überwachen, sind vielfältig. Auf mich macht die Kinderstation den größten Eindruck. Glück und Leid liegen hier ganz nah beieinander. Putzen, putzen, putzen gehört eigentlich auf allen Stationen zum Geschäft. Küche, Bad, Töpfe, wir müssen stets und ständig alles scheuern und auch der Empfangsbereich muss immer blitzblank sein. In die Geheimnisse der Laborarbeit weist uns Schülerin Frau Heiden, die Laborantin, ein. Das sind keine Unterrichtseinheiten, das wird eingeschoben, wenn sich die Zeit findet. Ich lerne etwas über den gezielten Einsatz eines Mikroskops und über die Nutzung einer Pipette oder einer Petrischale. Wir untersuchen Urinproben, bestimmen Blutzuckerwerte und versuchen Blutbilder zu lesen. Lernen, arbeiten, helfen. Der Tag ist mehr als ausgefüllt. Obst für die Zwischenmahlzeit, Kekse am Nachmittag. Kinder, die fremdeln, leiden oder sich nicht beruhigen lassen. Es wird oft unwichtig, wann die Dienstzeit anfängt und wie viele Stunden ich auf den Beinen bin. Freistunden hört sich toll an, aber in erster Linie geht es um das Wohl der Patienten und der spielen Uhrzeit und geleistete Stunden oder gar müde Beine keine Rolle. Die Abschlussprüfung. 2 arbeits- und ereignisreiche Jahre vergehen wie im Flug. Und schon steht die Prüfung vor der Tür. Prüfungsangst und der Respekt vor den Lehrern machen mir die Zeit nicht unbedingt leichter. Bevor es mit der eigentlichen Prüfung losgeht, haben wir die Aufgabe, für 24 Stunden einen Patienten rund um die Uhr zu beobachten und zu versorgen. Seine Befunde und die Pflege müssen wir aufschreiben, dokumentieren. Dann kommt die schriftliche Aufgabe. Ich schreibe einen Text der Problematik Verkrampfung des Magenpförtnerausganges und eine notwendige OP. Für mein hoffentlich gelungenes Werk habe ich 1,5 Stunden Zeit. Die nächste der drei Prüfeinheiten, die terminlich von der zuständigen Behörde festgelegt werden, ist der praktische Teil. Im Prüfungsraum geht es von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr mit kleinen Unterbrechungen hoch her. Alles an tragbaren Gerätschaften und Hilfsmitteln wie Verbandszeug werden herbeigeschafft und warten auf den Einsatz. Die Oberin, die Schulschwester und die Ärzte, die unterrichtet haben, werfen ein wachsames Auge auf jeden Handgriff, den wir tun. Schulschwester Sigrid fragt die verschiedenen Verbandsmöglichkeiten ab und lässt sich viel zeigen. Mir wird mal wieder deutlich, und das prägt sich mir für alle Zeiten ein, welche große Palette an verschiedenen Verbänden es gibt. Mich beeindruckt auch, dass aus Geldmangel die elastischen Binden und Mullbinden gewaschen, getrocknet und von den Schwestern, also auch von mir, wieder aufgerollt werden. Danach werden sie neu genutzt. Von Eimerartikeln ist man zu meinen Anfangszeiten noch meilenweit entfernt. Den ganzen Tag löse ich die mir gestellten praktischen Aufgaben und helfe am Ende mit, dass alles, was herbeigeschafft wurde, wieder auf die Stationen kommt, um im Notfall greifbar zu sein. Die folgende mündliche Prüfung habe ich als sehr intensiv in Erinnerung. Drei von uns werden 1,5 bis 2 Stunden lang auf Herz und Nieren getestet. Die strengen Junioren sind die zwei Lehrer, Dr. Werner von Eckespacher und Dr. Eva Eckert. Der Medizinaldirektor Herr Hans Nachtrapp von der Gesundheitsbehörde und Oberschwester Elfriede sowie Schulschwester Sigrid. Wir Schülerinnen geben unser Bestes und dürfen uns über ein positives Ergebnis freuen. Alle bestehen die Prüfung. Ich präsentiere stolz mein Zeugnis von 1961, in dem schwarz auf weiß steht, bestanden mit der Note gut 2. Nach den ganzen Anspannungen treffen sich alle Beteiligten zum Mittagessen. Geschafft. Auf uns warten schicke hellblaue lange Schwesternkleider, die eine Handbreite über dem Fußknöchel enden, sehr schick geschnitten, keine Hänger. Diese Kleider mussten wir uns alle selber kaufen. Am Nachmittag des Abends, diesen 8. September, dürfen wir nach unseren persönlichen Wünschen gestalten. Zusammen mit Dr. von Eckespacher, der Oberin, der Schulschwester, fährt unsere Gruppe in 3 Privatautos nach Schleswig-Holstein und genießen dort Kaffee und Abendbrot in einer entspannten Atmosphäre. Ich bin nur noch glücklich und zufrieden und trage zum nächsten Dienst voller Stolz die Haube der Vollschwestern. Diplom geschafft. Nach 2-jähriger Ausbildung kommt jetzt das praktische Anerkennungsjahr. Auf unsere Schülerinnen warten Aufgaben, die anspruchsvoller sind und Verantwortung erfordert. Natürlich müssen wir die Herausforderungen nicht alleine meistern. Die Ärzte und die Schulschwester ist an unserer Seite. Sigrid sagt immer wieder zu uns, lieber einmal zu viel fragen. Unter Aufsicht lerne ich den sorgfältigen Umgang mit Medikamenten und möchte wirklich keinen Fehler machen. Ich darf für Infusionstherapietröpfe berechnen und werde in die Beobachtung und Betreuung von schwerkranken Patienten eingewiesen. Auf was muss ich besonders achten? Wann muss ich Hilfe holen? Alle Schwestern wollen die bestmögliche Pflege für ihre Patienten. Schritt für Schritt bekomme ich mehr Sicherheit und Umgang mit der pädiatrischen und chirurgischen Kindern. Weiß, was im Augenblick X zu tun ist. Die Sterilität ist ein großes Thema. Die Verhältnisse sind längst nicht so wie im Jahr 2016. Es gilt, die Anforderungen an Nachtwachen zu erkennen, sensibel zu reagieren und am Start zu sein, wenn eine Station Hilfe anfordert. Meine Mitstreiterinnen und ich werde stark gemacht für den Klinikalltag mit Höhen und Tiefen. Nach dem 3. Ausbildungsjahr bekommen wir unseren Diplom als Kinderkrankenschwestern. Es gibt eine Brosche vom Krankenhaus Rothenburgsort, und die Ansage, dass wir uns ein dunkelblaues Schwesternkleid für die Feiertage kaufen dürfen. Mein Traum ist wahr geworden. Ich habe die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester geschafft, was nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es ist ein gutes Gefühl, das Ziel nicht aus den Augen verloren zu haben. Hürde für Hürde ist gefallen. Ich bin einfach nur stolz, glücklich und zufrieden und voller Tatendrang. Fachabteilung für TBC und Spina Bifida Patienten. Während der Ausbildung versorgt Karin Ahlers auch tuberkulöse erkrankte Kinder und junge Patienten mit einem offenen Rücken. Die Bekämpfung der Tuberkulose gehört in den 50er Jahren zu den wichtigsten Problemen der bundesdeutschen Gesundheitspolitik. Die seit dem Kriegsende herrschende Wohnungsnot und verbreitete Mangelernährung begünstigt die Ausbreitung. Allein im Jahr 1950 werden in den Gesundheitsämtern 137.721 Neuerkrankungen. Die Lage am Stadtrand macht das Kinderkrankenhaus Walldörfer zu einer bevorzugten Adresse für Erkrankte. In der Therapie setzt man neben Antibiotika auf Frischluftkuren zur Stärkung des Immunsystems. Die Stadt liegt im zweiten Obergeschoss. Jedes Krankenzimmer hat einen Zugang zu einer überdachten großen Liegeterrasse oder einem Liegebalkon. Bei geeignetem Wetter werden die Kinder an die frische Luft gebracht. Sie liegen in ihren Betten oder dürfen, sobald es ihr Gesundheitszustand lässt, unter Aufsicht einer Schwester im Garten spielen. Als durch eine Verbesserung der Lebensverhältnisse die Einführung von präventiven Röntgenreihen unter und der Schutzimpfung die Zahl der Neuinfizierten zurückging, 1960 sind es in der Bundesrepublik noch 70.325 Fälle, wird die Abteilung zugunsten der Kinderchirurgie verkleinert und Ende 1963 ganz geschlossen. In einer anderen Spezialabteilung mit 8 bis 10 Betten werden junge Patienten mit Spina Bifida und Hydrocephalus, Wasserkopf, einer krankhaften Erweiterung der liquorgefüllten Flüssigkeitsräume im Gehirn behandelt. Die Spina Bifida Patienten leiden an einer angeborenen Fehlbildung im unteren Bereich der Wirbelsäule. In Höhe des Lendenwirbels und des Kreuzbeins ist das Rückenmark nicht vollständig von Wirbeln umschlossen. Die Folgen des offenen Rückens können von einer leichten Gehbehinderung bis zur Querschnittslähmung sowie zu geistigen und funktionellen Störungen reichen. Eine oft auftretende schwere Komplikation ist der Hydrocephalus, Wasserkopf. Dabei kommt es als Folge der Spina Bifida zu einem großen Flüssigkeitsstau im Hirnkammersystem, verbunden mit einem gefährlichen Anstieg des Hirndrucks. Über 400 betroffene Kinder aus Norddeutschland werden im Kinderkrankenhaus Walldörfer ärztlich betreut. Sie stehen unter dem ständigen stationären ambulanten Kontrolle und Behandlung. Die sensationellen Erfolge gelingen dem Team bei Kindern mit einem Wasserkopf, denen sie ein Ventil unter die Kopfhaut setzt und durch das Wasser in die Blutbahn und ins Herz zurückfließen kann. Diese Hirnwasserableitung muss bis ins Erwachsenealter in mehreren Austauschoperationen erneut werden. Karin Ahlers, Klinik, Alltag und Schwesternleben. Ob mit oder ohne Examen, Arbeit gibt es im Kinderkrankenhaus Walldörfer immer, für alle reichlich. Die Lernschwestern bekommen gleich den Eindruck davon, denn sie werden von Anfang an mit eingespannt. Ich bin nun eine ausgebildete Kinderkrankenschwester und darf mich überall, wo es nötig ist, bewähren. Das Arbeiten geht für mich nahtlos weiter. Aber ich wechsle meine Unterkunft. 3-Bettzimmer AD, ich ziehe zu Maren in den 1. Stock. Das ist schon eine Veränderung. Das Zimmer wurde nach dem Oberinnenwechsel, der ein Jahr zurückliegt, renoviert. Neben den 2 Betten gibt es einen eingebauten Schrank und ein Waschbecken. Zum Duschen marschieren wir weiter in den Keller. Ein